Deutschlandfunk Interview.
Nach den Ferien beginnt die Schule erneut. Dass ich heute Morgen eine solche Selbstverständlichkeit aussprechen muss, nun ja, das hat mit Debatten zu tun, die in der Politik geführt werden, denn dort hat man gelegentlich den Eindruck, so ganz ist das nicht gelernt, diese Selbstverständlichkeit, die ich da gerade gesagt habe. Die andere Debatte, Impfen für Kinder, ja oder nein, da gab es so viel hin und dann wieder her, die Politik entscheidet das eine, Kommission etwas anderes, dass am Ende viel Verwirrung bleibt. Über all das möchte ich reden mit Dominik Schneider, Chefarzt der Kinderklinik in Dortmund und dann eben auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Schneider.
Guten Morgen, Herr Zuheide.
Herr Schneider, die Kultusministerkonferenz hat einen Beschluss gefasst, den finde ich bemerkenswert. Die sagen, dass Schulen sind auch in Zeiten der Pandemie sichere Orte. Kann man sowas als Kultusministerkonferenz beschließen? Was sagt der Mediziner dazu?
Ja, es wäre schön, wenn man alles in der Medizin qua Ministerbeschluss beschließen könnte. Es ist schon so, dass wir überzeugt sind, dass man Schulen zu sicheren Orten machen kann. Und ich glaube, da ist auch viel erreicht worden. Aber die Diskussion, auch die gerade geführt wird, orientiert sich oft immer so auf diese Teilaspekte, wie hier zum Beispiel die Luftfilterdebatte und Ähnliches. Und ich glaube, das, was noch nicht ganz geschafft worden ist, ist, dass der Schultag als Ganzes betrachtet wird, wirklich vom Verlassen des Hauses über den sicheren Schulweg, über den Schulhof bis in die Klassen hinein. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass das ganzheitlich betrachtet wird, dass alle Aspekte mit in die Schutzmaßnahmen betrachtet werden, hineingezogen werden und dass dann glaube ich schon, dass man wirklich Schulen zu sicheren Orten machen kann.
Um jetzt mal diesen einen Aspekt anzusprechen, in der Tat, da wird über Filter und Lüften geredet. Wie wichtig ist das denn für Sie? Ist das wirklich der Kernpunkt? Die öffentliche Debatte, habe ich das Gefühl, dreht sich oft nur darum.
Ja, das ist einfach ein Teil des Gesamtkonzeptes, wie man sichere Schulen machen kann, aber ist sicherlich nicht das Zentrale. Und es ist nicht so, dass man ein Luftfiltergerät in einen Raum stellt und dann ist auf einmal alles gelöst. Da kann man sogar Sachen verkehrt machen und es ist halt wirklich notwendig, dass dann Fachmänner dann das auch prüfen, wie eine Raumlüftung und auch eine gegebenenfalls apparative Unterstützung wirklich implementiert werden kann. Das ist nicht so einfach, da kann man auch was verkehrt machen. Man kann sogar mit falschen Maßnahmen das Infektionsrisiko steigern. Aber bei all diesen Sachen sieht man wieder, und das kriege ich auch so in der Diskussion mit Lehrern in meinem Freundeskreis mit, dass in vielen dieser Punkte die Schulen auch ziemlich allein gelassen sind. Und das, was eigentlich notwendig wäre, nicht nur für diese Luftfilterdebatten, auf die IT-Ausstattung bezogen und auf anderes, ist einfach, dass auch mehr Personal da wäre, die den Schulen helfen, dass den Schulen hilft bei der Durchführung der Tests, bei anderen Sachen. Und das ist, glaube ich, auch einfach notwendig. Und das wird zum Beispiel gar nicht diskutiert.
Das ist das alte Problem, dass wir die Schulen wahrscheinlich in Deutschland zu lange vernachlässigt haben. Aber das ist eine Debatte, die man in der Tat mit den Schulpolitikern führen muss. Von Ihnen würde ich gerne wissen, welche Erfahrungen machen Sie? Ich habe die Tage gelesen, dass im Moment der ein oder andere Arzt oder Ärztin, dass man mehr Atemwegserkrankungen bei jungen Kindern wieder im Moment erlebt. Ist da irgendetwas unterwegs, was nicht Covid offensichtlich ist? Fragezeichen.
Ja, das ist in der Tat so. Das ist aber regional sehr unterschiedlich. Da gab es einmal jetzt eine Umfrage zwischen den Kinderkliniken. Da sind zum Beispiel diese berüchtigten RS-Viren, die starke Atemwegsinfekte machen, sind regional sehr unterschiedlich stark unterwegs. Und wir haben auch jetzt vor den Sommerferien eine richtige Welle von Atemwegsinfektionen bei uns in der Klinik gesehen, eigentlich fast wie wir das vom Herbst und Winter kennen.
Woran liegt das? Sie sagen, das sind einfach Viren, die sind unterwegs und dann ist das so?
Ja, also die Kinder und Jugendlichen und auch wir Erwachsenen, wir leben ja nicht in einer keimfreien Welt. Und es ist so, dass halt diese Infektionen, die im Winter dann auch durch die Schutzmaßnahmen nicht eingetreten sind, dass sie jetzt halt teilweise nachgeholt werden. Und das ist eigentlich etwas, was wir genauso auch erwartet haben.
Kommen wir zu dem Thema Impfen. Ich habe es gerade angesprochen, das geht einigermaßen hin und her. Da hat jetzt die Politik gesagt, ja, die STIKO, also die Kommission, die eigentlich zuständig ist, ist im Moment deutlich zurückhaltender, will demnächst eine Entscheidung treffen. Wie haben Sie die Entscheidung der Politik zu sagen, ja, Kinder sollen geimpft werden, als Fachmann wahrgenommen?
Also ich habe diese Diskussion als sehr ungünstig wahrgenommen und ich glaube auch, dass sie letztlich mittelfristig der Impfbereitschaft und dem Impfgedanken wirklich schadet. Letztlich haben ja die Politiker eigentlich das umgesetzt, was auch in der STIKO-Empfehlung auch drin war, nämlich die hat ja immer eine Öffnungsklausel auch vorgesehen, dass man nach einer angemessenen pädiatrischen Beratung tatsächlich dann auch eine Impfung durchführen kann. Ansonsten war aber die Empfehlung, die von der STIKO ausgesprochen wurde, damals auf der Grundlage der Daten, und das ist ja jetzt erstmal 2 Monate her, genau die richtige, nämlich dass man erstmal gesagt hat, bei diesen sehr frühen Daten fokussiert man sich in einer Empfehlung für eine Impfung vor allem auf die Risikogruppen. Und die sind Gott sei Dank klein bei den Jugendlichen. Und das wird natürlich jetzt auch nochmal mit den neuen Daten auch aktualisiert. Aber vielleicht darf ich das so salopp sagen, die Mona Lisa wurde jetzt auch nicht berühmt, weil sie schnell gemalt wurde, sondern weil sie gut gemalt wurde. Und diese Daten, die müssen einfach genauso gründlich evaluiert werden, wie auch bei der ersten Empfehlung. Und die Daten kommen wirklich fortlaufend rein.
Das heißt, Sie setzen darauf, dass die STIKO, wie wir es auch in dieser Woche mehrfach mit Vertretern der STIKO diskutiert haben, dass die dann kommen und dann haben Sie eine vernünftige Entscheidungsgrundlage?
Also diese Entscheidungsgrundlagen, die ändern sich ja immer. Ich gehe davon aus, dass die STIKO wieder eine exzellente Empfehlung aussprechen wird. Das Politikerbashing der STIKO ist absolut nicht hilfreich. Wenn man sich diese STIKO-Empfehlung durchliest, dann sind die Daten aus Deutschland, aber auch international in einer Gründlichkeit aufgearbeitet worden und wirklich klug bewertet worden, wie wir das eigentlich in Deutschland hier selten erlebt haben. Das ist wirklich ein exzellentes Dokument, absolut lesenswert. Und das wird auch wieder so sein. Und es ist auch keine Außenseiter der Meinung, denn zum Beispiel die britische Impfkommission kommt zu einer ziemlich gleichlautenden Empfehlung. Natürlich machen es andere Länder auch anders. Das ist ja auch eine Bewertungsfrage. Aber ich bin absolut überzeugt, dass die STIKO wieder zu einer klugen und maßvollen Empfehlung kommen wird.
Um das jetzt mal deutlich zu sagen, wir haben einen Politiker, der auch hier in diesem Programm gesagt hat, dass seine Außenseitermeinung, was die STIKO da bisher vertritt, Sie widersprechen dem ausdrücklich als Fachmann.
Ja, dem würde ich ausdrücklich widersprechen. Das ist keine Außenseitermeinung, wenn die britische Impfkommission und die WHO zu gleichlautenden Empfehlungen kommen. Dann ist das sicherlich keine Außenseitermeinung, sondern das ist das, was auch andere so sehen. Man kann natürlich wie immer in medizinischen Sachverhalten auch zu widersprüchlichen oder teilweise widersprüchlichen Empfehlungen kommen. Aber man muss das Ganze jetzt auch einmal lösen von jetzt nur diesem Aspekt der Impfung. Selbst wenn wir die Impfung haben, werden wir auch noch sichere Schulkonzepte brauchen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass damit, wenn wir die ab 12-Jährigen impfen, noch kein Problem gelöst ist. Denn die, die am meisten eigentlich unter dieser Corona-Krise gelitten haben, das sind eigentlich vor allem die jüngeren Kinder unter 12 Jahre, und da haben wir auch in den nächsten Wochen absehbar noch kein Impfangebot. Das wird frühestens im Herbst oder im Dezember, Ende des Jahres kommen.
Wir kommen gleich noch auf die Kinder, die insgesamt in dieser Gesellschaft, ich kenne da ihre Haltung, wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit brauchen. Aber jetzt nochmal einen Strich drunter. Impfen, ja oder nein? Welchen Rat geben Sie heute Morgen?
Also auf jeden Fall die Kinder mit Vorerkrankungen impfen. Das ist eine ganz dringende Empfehlung, die ich auch eindeutig ausspreche. Und es ist durchaus so, dass es für jedes einzelne Kind ab 12 Jahren sinnvoll sein kann, zu impfen. Man sollte sich beraten lassen und dann kann man sich sehr gut für eine Impfung aussprechen. Und ich unterstütze das auch nachdrücklich.
Und nochmal die grundsätzliche Gefahr für junge Menschen, an Corona zu erkranken. Wie bewerten Sie da heute Morgen die Risiken?
Da muss man weiterhin sagen, auch wenn das jetzt in den sozialen Netzwerken immer wieder hochgepusht wird, auch mit der Delta-Variante sehen wir keine schwereren Verläufe bei Kindern und Jugendlichen. Es bleibt dabei, dass die Verläufe bei den Kindern und auch bei den Jugendlichen überwiegend milde sind, von asymptomatischen bis zu einigen, die auch tatsächlich eine Krankenhausbehandlung brauchen. Das, was als Problem eigentlich zu bewerten ist, sind die Kinder, die diese Folgeerkrankung haben. Einmal das sogenannte PIMS. Das ist so ein Entzündungssyndrom, das sich ungefähr 1 Monat nach der Infektion entwickeln kann bei etwa 1 von 3 bis 5.000 Kindern, was wirklich wie ein Entzündungssturm ist, der durch den Körper der Kinder geht. Eine schwere Erkrankung, die man aber gut erkennen kann und auch gut behandeln kann. Und das große Fragezeichen ist letztlich die Frage, was unter dem Stichwort Long-Covid diskutiert wird. Und auch da bin ich nicht auf einer Linie mit Herrn Lauterbach. Die Daten, die da zitiert werden aus den frühen Stadien, aus den frühen Studien, die bestätigen sich jetzt in den weiter einlaufenden Studien nicht. Und das Schwierige ist einmal, dass wir noch nicht einmal eine einheitliche Definition hierfür haben für die Kinder. Und sehr schwierig ist dann halt auch die Differenzierung zwischen den Auswirkungen der Erkrankung, also ein echtes Long-Covid, und das, was die Auswirkungen des langen Lockdowns sind. Und wir erleben viele Kinder, die ganz gleichlautende Symptome haben und die einfach nur in ihrer sozialen Lebenssituation total erschöpft sind.
Damit kommen wir zu dem Kernpunkt, und ich weiß, das ist ein Thema, das liegt Ihnen am Herzen. Sie sind Mitglied, ich habe es gesagt, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Ich habe die Frage ganz am Anfang gestellt, sind die Kinder die Verlierer dieser Pandemie, gerade die jungen Kinder?
Ja, das muss man wirklich so sagen. Wenn ich das als Kinder- und Jugendarzt wirklich die Kinder in ihrer ganzen Lebenssituation betrachte, dann erlebe ich bei den Kindern und Jugendlichen zum Glück nicht eine medizinische Katastrophe, sondern ich erlebe eine soziale Katastrophe, mindestens Krise. Und da sind vor allem die sehr kleinen Kinder, die Vorschulkinder, die Grundschulkinder betroffen, weil die halt in ihrer Entwicklung und in ihrer Bildungsgeschichte einfach extreme Nachteile in Kauf nehmen mussten. Und es sind natürlich auch die Kinder benachteiligt, die nicht aus so sozial gesettelten und reichen Familien kommen, die einfach nicht die Resilienz und auch nicht die Kapazitäten, auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht hatten, gut die Kinder in der Lockdown-Phase zu fördern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt wieder zu offenen Schulen kommen und von daher, um den Kreis zu schließen, das, was die Kultusminister beschlossen haben, da hoffe ich, dass das auch wirklich eintritt. Die Schulen müssen offen sein und wir müssen jetzt mit viel Personal, auch zusätzlichem Personal, gerade diese Kinder, die jetzt benachteiligt waren, fördern.
Dominik Schneider, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk, Chef der Kinderklinik in Dortmund, mit einem dringenden Appell an die Kultusminister. Dankeschön.
Vielen Dank.